Ciao, ciao, guten Tag, moin, moin, servus, grüß dich, hi, hey Johanna.
Hey Corinna, na, wie geht's?
Ganz gut, bisschen Frühling, bisschen Sonne, bisschen Regen, bisschen kalt.
Bisschen Aprilwetter. Und ist dir schon was aufgefallen?
Nee, wieso?
Wir haben das Trash-Tief überwunden.
Ist jetzt wieder jeden Tag was dran?
Quasi. Dienstags, Make-Love, Fake-Love. Mittwoch, prominent getrennt. Donnerstag, Temptation Island. Aber da, bin ich irgendwie raus dieses Jahr. Schwieriges Thema. Und Freitag kommt Kampf der Reality Stars auf RTL Plus raus. Kann man die Folge von nächster Woche schon.
Aber was hast du für ein Problem mit den paradiesischen Zuständen?
Bei Temptation Island? Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was dieses Jahr mein Problem mit denen ist. Weißt du, dass es auf Malle jedes Jahr ein Opening vom Ballermann gibt? So ganz offiziell?
Ja, weißt du, dass ich um diese Zeit einmal dabei war im Flugzeug und diese Leute mir begegnet sind, weil ich auf Hochzeitsreise war in Malle?
Vielleicht hast du da ja auch ein paar Trashies gesehen, ohne zu wissen, dass sie Trashies sind.
Also Daniela Katzenberger habe ich damals besucht. Ob die jetzt zum Trashy gehört, weiß
Ja,
ich nicht. Doch
doch
schon.
schon, doch schon.
Ja, die haben wir gesehen.
Weil jedes Mal, wenn jetzt Malle-Opening ist, fahren nämlich die ganzen Reality-Stars und Sternchen nach Malle und machen da richtig geil Party. Und weißt du, was das Allerbeste daran ist?
Nee, verrat's mir.
Wir haben eine Außenreporterin auf Mallorca.
Nee, im Ernst? Wo hast denn die aufgetrieben?
Was man nicht alles so findet, oder wen besser gesagt. Die Selina ist eine Freundin von meiner guten Freundin. Und die hat gesagt, sie fährt nach, oder auf, sie fliegt auf Malle zum Opening. Und dann habe ich gesagt, Selina, du musst unsere Außenreporterin sein. Und dann hat die Selina gesagt, ja klar, mach ich. Und dann kann sie uns vielleicht ein paar Fotos durchschicken.
Mega. Na, hoffentlich sind auch ein paar Stars für meine Tochter dabei.
Ja, sicherlich. Und wir haben ja unser Großevent hinter uns gebracht.
Auf jeden Fall. Also, ich habe fleißig die Passion geguckt. Ich glaube, viele, auch im kirchlichen Bereich, haben sich damit beschäftigt. Und es gab ja sogar eine Gruppe, die sich gechattet hat während der Passion.
Oh, da hätte man fast mal reinschauen müssen. Hast du reingeschaut?
Nee, leider nicht. Aber ich habe fleißig auf Instagram hin und her geschrieben, mit welchen die da aktiv
Ja,
waren.
wie du weißt, habe ich es ja nicht live im Fernsehen gesehen, aus Gründen. Aber macht nichts, ich habe natürlich meine Hausaufgaben wie eine gute Schülerin erledigt und habe mir fleißig Notizen dazu gemacht.
Ich habe es ja, meine Tochter, die ist 10, und wir haben es da angeguckt, und dann hat sie gesagt, die Musik, die Geschichte, das berührt mich. Und ich dachte mir, ist schon krass. Die Passionsgeschichte an sich ist ja schon berührend, weil einfach, was da passiert, was zwischenmenschlich
Ja.
abgeht, ist ja schon berührend. Aber mit dem musikalischen Effekt wird es schon noch mal emotionaler, habe ich so den Eindruck.
Also es hat ein bisschen gedauert, bis ich es angeschaut habe. Ich glaube, ich habe es Ostersonntag oder Ostermontag dann tatsächlich mir angeschaut. Und ich habe bis dato aber schon diverse Reels oder TikToks gesehen. Und muss sagen, da war schon das ein oder andere dabei, was mir echt auch dann Tränen in die Augen getrieben hat. Aber als ich es dann selber geschaut habe, war ich so, weiß ich jetzt zum Teil nicht. Also da haben mich die einzelnen Ausschnitte mehr berührt als das ganze Komplette, weil mir haben ja schon allein die ganzen Leute leid getan, die da im Regen standen. Und ich habe auch in einem anderen Podcast gehört, bei Erdbeerkäse heißt ja auch ein Trash-Podcast. Das heißt auch, es sind ja nicht nur ein Trash-Podcast. Und die haben gesagt, das sind sogar einige Leute dann gegangen. Und dann hat RTL quasi, also die Produktion, hat dann die paar Leute, die da waren, noch entzerrt, damit es immer noch viele aussieht. Aber man hat schon, ich wusste das zu dem Zeitpunkt dann schon. Und da hat man schon gesehen, dass da jetzt weniger Leute am Platz stehen.
Ich fand aber auch tatsächlich, also ich fand die Nadja Benaissa, die hat ihre Rolle echt gut gespielt. Ich finde, da war ganz viel Gefühl, Mitgefühl und diese Mutterliebe spürbar.
Ja,
Und
was?
auch im Interview so, die war irgendwie authentisch. Man muss aber auch sagen, das Interview danach fand ich viele Fragen auch nicht passend von der Moderatorin.
Frauke Ludwig. Also ich habe tatsächlich das Interview danach habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, ich muss jetzt aber auch ehrlich zugeben, ich habe mich nicht so super bemüht, das zu finden. Also was ich schade fand, ist, dass sie die Maria quasi nur so mal als Zwischensequenzen Lieder reingesungen hat, wie so Lückenfüller quasi. Das fand ich sehr schade. Aber gleich das erste Lied von ihr, nämlich, es war ja Phänomen von Helene Fischer. Und das fand ich halt richtig geil. Das hat mich von meinem Sofa geholt.
Mhm.
Also das fand ich wirklich passend. Also nochmal im Kontext, das hat quasi Maria singt Phänomen von Helene Fischer über Jesus. Das fand ich irgendwie, also das fand ich richtig gut.
Mhm.
Wir müssen aber mal noch einen Schritt vorher gehen. Nämlich, sie treffen sich ja alle zusammen, also der Jesus mit seinen Jüngern treffen sich ja am Bahnhof.
Mhm.
Und dann gehen sie raus. Und welche Bibelgeschichte ist?
Aber das hat man sofort erkannt, ohne viel Sprache, welche Geschichte ist das? Bartimäus, oder?
Ja, Bartimäus. Aber ey, Jenny Elvers als Bartimäus. Hei, hei, hei. Also das war mir dann halt gleich ein bisschen viel. Ich glaube, das hat tatsächlich viel mit mir gemacht, dass ich da gleich nicht mehr so begeistert war.
Ja, ich weiß nicht. Ich finde, manches hat irgendwie irritiert. Und ich hatte das Gefühl, aber ich weiß nicht, ob es an mir lag, dass ich bei der anderen Ausstrahlung irgendwie es mehr annehmen konnte als diesmal.
Ja, das ging mir auch so. Der Erzähler, genau. Wie heißt der Henning? Naja, egal. Auf jeden Fall hat der gesagt, Jesus liebt sogar die Kirchgänger. Und dann dachte ich mir, ja, besser ist es halt, wenn Jesus wenigstens die Kirchgänger liebt, oder?
Mhm.
Wäre ja sonst echt blöd, wenn nicht.
Dazwischen waren ja auch diese Schichten, diese Kreuzträger, die aus ihrem Leben erzählt haben.
Das war doch auch wild.
Es war ziemlich wild. Aber es hat mich schon angesprochen, dass wir sagen, Mensch, in der Menschheit gibt es immer Geschichten des Scheiterns und des Neuanfangs. Und habe mir da aber irgendwie gedacht, das fand ich ein bisschen strange, die Geschichten, die da gewählt wurden.
Ja, ich glaube, was mich ein bisschen berührt hat, war die Dame mit dem, was war's, Krebs, die da so ein Nahtoderlebnis erzählt hat. Ich glaube, das war noch am berührendsten. Aber auch diese Betrugsgeschichte bei dem einen Pärchen, so war, ja, okay.
Mhm.
Und auch bei den Kreuzträgern war ein bekannter Trash-Teilnehmer dabei, nämlich Daniel Schmidt. Der war letztes Jahr bei Kampf der Reality Stars und der ist der Besitzer von der Szene-Kneipe Elbschlosskeller in Hamburg. Das ist eine ganz, ganz bekannte Kneipe. Hast du von der schon mal gehört?
Nee, wenn du schon wieder alles kennst.
Der Elbschlosskeller ist irgendwie die Kneipe, Urkneipe in Hamburg oder eine der alteingesessenen Kneipen. Und die hat halt 24/7 offen, 365 Tage im Jahr. Die hat nie zu, einfach echt? Nie. Und es war sogar so, dass die nie zu hatte, dass als Corona kam und die schließen mussten, die mussten dann erstmal ein neues Schloss einbauen, weil das Schloss hat nicht funktioniert. Und die Tür war irgendwie, oder sogar eine ganze neue Tür haben sie gebraucht, weil diese Tür halt noch nie zugeschlossen war oder irgendwie auch keiner einen Schlüssel gehabt hat. Und er hat sich dann, das muss man auch sagen, in Corona sich dann sehr für die Obdachlosen und so eingesetzt. Aber sonst ist er irgendwie schon ein komischer Typ. Also ich weiß auch nicht. Wer letztes Jahr Kampf der Reality Stars gesehen hat, weiß genau, was ich meine. Ich meine, wer ihn auch als Kreuzträger gesehen hat, weiß auch, was ich meine. Der war ziemlich am Schluss und da hat die Moderatorin auch zu ihm gesagt, ah, da haben wir ja ein bekanntes Gesicht. Der war auf, wenn linke Seite gestanden.
Ich habe ehrlich gesagt gar kein Gesicht dazu.
Okay, naja, ist ja nicht schlimm. Ich fand eben auch, die Maria hat einfach ein stimmiges Gesamtbild gegeben, ne? Auch mit dem blauen Kleid. Auch einfach die Nadja, so vom Typ her, ne, ist es natürlich eine viel bessere Maria als eine blonde Ella Endlich.
Mhm.
Also da war ich auch, das hat mich absolut gecatcht.
Ja, und die hat ja erzählt, dass es war ja an dem Tag so nass und kalt, die hat ja echt einen Neoprenanzug drunter.
Ja, das kann ich aber verstehen.
Ich auch.
Also da hätte ich ja auch überhaupt keinen Bock drauf gehabt.
Aber ich meine, immerhin haben sie es trotz des Wetters und der Vorankündigung durchgezogen. Einen spannenden Moment fand ich noch, wo die alle da an dem Bahnhof stehen und mit Wein anstoßen. Da kam nochmal so ein, wo die Freunde sich mit Jesus unterhalten oder haben sie sich untereinander unterhalten, so, wir würden dich nie verraten, und da so nochmal dieses aufkam, ja, was da auch für ein Bruch in der Freundschaft entsteht, durch die Szene, dass sie da wie so vertraute, hey, wir stoßen nochmal an, es war ja eigentlich angelehnt an das letzte Passage.
Also irgendwie, die Szene hat, finde ich, auch gar nicht gepasst. Ich kann dir jetzt auch gar nicht mal das Lied sagen, was da gelaufen ist, aber das hat, finde ich, auch irgendwie nicht reingepasst.
Ich weiß nicht, es war ganz komisch, diese Szene, und die ist, habe ich noch so total präsent vor mir, ja, komischerweise, weil da ist irgendwie was gewesen, was entweder nicht stimmig war oder eben, weil eben dieser Punkt zwischen Jesus und seinen Freunden so klar nochmal angespielt wurde, dass eben genau die ihn verraten werden.
Ich habe mir da auch in dem Moment überlegt, ob das nicht eigentlich so ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, dass Jesus das passiert, wie es ihm passiert. Und wie deutlich mag man bitte einen Bösewicht darstellen? Wie deutlich mag denn Jimmy Blue böse sein? Also ich habe es ja nicht, also in seinem ganz schwarz angezogen, was war's noch? Ah, ich habe es hier, ich habe gerade parallel gegoogelt. Also beim letzten Abendmahl singen sie "So soll es sein, so kann es bleiben".
Stimmt.
Von Ich und Ich. Und es hat doch irgendwie nicht gepasst, weil er redet ja eben in dem Moment rein, so, also im Lied quasi, ihr werdet, einer von euch wird mich verraten. Und dann dachte ich mir auch so, und dann kommt wieder so soll es sein, so kann es bleiben. Und dann dachte ich mir so, ist ja jetzt irgendwie nicht so passend.
Vielleicht war deswegen so eine Irritation, und warum die Szene noch so präsent ist, weil eben so soll es sein, so kann es bleiben. Vielleicht wollte man damit zum Ausdruck bringen, es sollte ja so sein, dass alle nochmal zusammenkommen zu dem Passafest in Jerusalem, dass alle nochmal beieinander sind, bevor es ja dann auseinander geht. Und dieser Moment und den Freunden, den gibt's ja dann nicht mehr, weil Jesus ja in anderer Gestalt wieder auftaucht.
Ja, vielleicht auch so, aber hast du da auch einfach recht, indem du sagst, das war das Irritierende, weil man das halt so auch komisch hätte deuten können, ne? Mhm. Und da fand ich es auch schon sehr da war der Judas ja schon so ganz abseits von den anderen gesessen. Das hat mich auch irritiert, weil ich denke mir doch, er war doch dabei halt, bis Jesus ihn angesprochen hat, dann ist er doch raus. Oder ist das nur die bildliche Darstellung, die wir halt haben? Wahrscheinlich. Kann auch sein. Na gut, können wir jetzt nicht wissen. Aber mal zu Jimmy Blue Ochsenknecht. Also jetzt mal im Ernst. Der Kerl ist ja ein Sänger.
Das war voll schräg, oder?
Der hat wirklich, also dafür, dass das ein Sänger ist, hat er ja unglaublich schlecht gesungen. Aber ich finde, der hat da ja wirklich die Rolle seines Lebens gespielt, ne?
Ich kenne mich da nicht so aus. Magst du das ein bisschen aufklären über Jimmy Blue Ochsenknecht?
Also erstmal, Jimmy Blue Ochsenknecht ist der Sohn von Uwe Ochsenknecht, ein ganz bekannter deutscher Schauspieler. Der hat dann mit seinem Bruder Wilson Gonzales zusammen bei den Wilden Kerlen mitgespielt. Da bist du wahrscheinlich müh zu alt dafür. Hm?
Die habe ich gesehen.
Echt? Auf jeden Fall hat er dann nach dem Wilde Kerle-Ding so ein wenig sein Image halt ändern wollen. Und der hat dann nochmal in 1, 2, 3 Teenie-Filmen mitgespielt. Und dann hat er Musik gemacht, zum Beispiel das Lied Little Red Hot Pants. Und hat so ein bisschen in die Rap-Richtung ging das. Und er hat ein Cover gemacht von dem Hey Mickey, Hey What's Up? Mit Hey Jimmy, Hey What's Up?
Okay.
Aber so richtig erfolgreich waren die Lieder alle nicht.
Also weil möchte gern.
Die waren halt auch nicht gut. Weil der Kerl halt nicht gut, es tut mir jetzt leid, der kann nicht gut singen. Und zuletzt und vor allem kurz vor der Passion stand er halt heftig in der Kritik, weil Jimmy Blue hat ein Kind mit Jelis Kotsch, die war, ist bekannt aus dem Bachelor. Die haben sich noch getrennt, während die Jelis schwanger war. Und am Anfang hat der Jimmy sich auch noch um das Kind gekümmert und alles. Es ist ein Mädchen, Snow heißt die. Und hatte dann auch eine Schneeflocke tätowiert. Und auf einmal kam es irgendwie zum Bruch zwischen den beiden. Und der Jimmy hat sich überhaupt nicht mehr um seine Tochter gekümmert und hat halt jetzt über ein Jahr oder 1,5 Jahre schon keinen Kontakt mehr zu dem Kind. Und es wird vermutet, dass es mit seiner neuen Freundin zu tun hat. Jetzt haben ja die Ochsenknechts auch eine Reality-Sendung, die heißt Diese Ochsenknechts auf Wow. Die sind jetzt in der dritten oder vierten Staffel, dritte glaube ich, und der Jimmy hat halt sich entschlossen, dann nicht mehr mitzumachen, weil er möchte nicht mehr im Trash. Also Reality möchte er nicht mehr machen, er will sich auf seine Musikkarriere konzentrieren. Und das hat seine Familie, also er sagt, seine Familie hat ein Problem damit, dass er das so möchte. Und jetzt gibt's da halt mega den Familienstreit. Die Familie sagt aber auch, er wird halt von der neuen Freundin fremdgesteuert. Und die haben auch ein Problem damit, dass er sich eben nicht um seine Tochter kümmert. Und man muss halt dazu sagen, als Jelis damals schwanger wurde, waren die noch nicht super lang zusammen. Und da hat der Jimmy immer gesagt, das ist ein absolutes Wunschkind und sie haben sich so gewünscht und sie haben es jetzt auch schon länger probiert. Auf jeden Fall waren sie überglücklich, dass sie jetzt schwanger ist, hier und da. Jetzt hat er halt auf die erste Folge von Diese Ochsenknechts reagiert und hat dort gesagt, er ist ein unfreiwilliger Erzeuger.
Und das wurde in den Medien ausgeschlachtet.
Und ich finde auch zu Recht. Und dann hat auch die Jelis ist dann wirklich sauer geworden, weil die hat die ganze Zeit, also die Snow ist jetzt 2,5 und die Jelis hat die ganze Zeit gesagt, wenn der Jimmy kommt, meine Tür ist immer offen für ihn, immer. Er kann kommen und sein Kind besuchen. Und jetzt hat sie halt ganz klar gesagt, nee, Pfeifendeckel, jetzt ist aber auch zu, ne? Und hat dann gesagt, manchmal hasse ich es ja, aber zum Glück vergisst das Internet ja nie was. Und hat die ganzen Artikel, wo drin stand und die ganzen Interviews, bin so glücklich, dass ich Vater werde, gescreenshot und hochgeladen. Also das ist echt um ihn herum eine echt, echt blöde Geschichte. Ich hoffe wirklich für ihn, dass er da mal ein bisschen auf sein Leben klarkommt.
Man könnte sagen, Jimmy Blue hatte so ein bisschen jetzt auch so eine Art Sinnkrise, versucht sich jetzt neu zu definieren, indem er Musik macht, modelt weg von der Trash-TV-Szenerie, hin in ein anderes Leben, aber man nimmt wahr, dass es auch nicht nur von ihm ausgeht, sondern dass auch jemand anderes Einfluss auf ihn genommen hat.
Also er sagt ganz klar, dass seine neue Freundin gar nichts damit zu tun hat und es alles selber seine Entscheidungen sind. Und die Reaction eben aus der dieser ich bin unfreiwilliger Erzeugersatz folgt, die hat er auch während den Proben für die Passion aufgenommen und hat dann auch gesagt, hey, ich sitze hier alleine im Hotelzimmer, aber ich glaube, das hat halt einfach ein super negatives Bild auf ihn geworfen, was eh schon in den letzten Jahren immer ein bisschen schwierig war mit ihm. Und dann war halt die Leistung jetzt in der Passion auch nicht so dolle, ne? Also gut, schauspielerisch finde ich, hat er sich komplett gut reingehängt, ne? Ich fand seine Szene, zum Beispiel als er da auf dieser Burg, Herkules oder wie es heißt, in Kassel gesungen hat, nie genug von Christina Stürmer und auch dann die Szene mit der Polizei und so. Die fand ich schon sehr eindrücklich, so ist es ja nicht. Aber, ist einfach ein schwieriger Typ. Ich meine, ihr habt's gemerkt schon, als der Cast verkündet worden ist, so richtig begeistert war ich nicht. Auch im Nachhinein so. Und von wem ich ehrlich gesagt auch einfach nicht so begeistert war, ist Ben.
Ja, der Engel.
Ich glaube, da hat mich letztes Jahr Alexander Klaus mehr abgeholt. Ich weiß aber nicht, ob das vielleicht auch nur daran liegt, der Alexander Klaus hat ja auch mittlerweile eine Musical-Ausbildung halt. Und dann kann man da vielleicht halt auch einfach besser schauspielern.
Das darfst du in der Spiel, ne? Aber ich glaube, es lag auch wegen an der Stimmvolumität.
Ja, es war auch nicht so dolle, ne? Wobei eben die Szene mit dem Out of the Dark von Falco mit Judas und Jesus, das fand ich schon auch, ne? Das war auch was, wo ich mal als Reel oder TikTok gesehen habe, wo ich dann wirklich auch, das hat mich irgendwie voll berührt. Vielleicht auch, weil es so schlecht war vom Gesang her.
Aber wie gesagt, ich glaube, dass der erste Durchgang ein bisschen eindrücklicher war als der zweite Durchgang. Und man sieht halt auch, dass Rollenbesetzung, authentisches Spiel und der Gesang, ob er dein Herz berührt oder halt eben nicht, auch eine große Rolle spielt. Und wir haben ja auch mal rumgefragt und tatsächlich haben auch einige von euch Hörern uns Beispiele geschickt aus verschiedensten Klassen und Lieder. Und auch am Abend haben wir auf der Instagram-Seite ja mit euch zusammen immer wieder Lieder während die Show lief gesammelt. Und danke dafür. Wir werden das mal zusammenstellen, denke ich. Und vielleicht kann man das ein oder andere mal noch gebrauchen. Und ich habe noch gedacht, ich muss es mal noch suchen. Auf Facebook hat jemand seine Gedanken, nachdem er das Event verfolgt hat, und hat es mit den Werbepausen, weil das hier jetzt auch wieder sichtbar wird. Die Werbepausen sind ja irgendwie schon irritierend und störend.
Ja, also ich glaube, da war es natürlich für mich dann besser. Ich habe es auf RTL Plus halt ohne Pause geschaut. Das war dann natürlich einfacher.
Ich finde aber, trotzdem kann man lernen, dass die Geschichten der Bibel auch heute noch eine Relevanz haben und erzählt, gehört werden sollten.
Mhm.
Und dass es nicht nur ein Anliegen der Kirche, sondern auch eine gesellschaftliche Aufgabe ist, das Recht auf Religion und so ein Grundwissen zu herzustellen.
Ja. Ja, ich denke, es ist schon wichtig, das auch mal in, dadurch, dass RTL, was ja wirklich ein großer Sender ist, auch mit einem großen Marktanteil in Deutschland, das auf die Bühne bringt und ins Fernsehen und damit schon was Gutes für uns auch tut, weil einfach wieder mehr Aufmerksamkeit drauf kommt. Es wäre jetzt natürlich interessant, ob jemand, der Ära kirchenfremd ist, das sich auch anschaut und da irgendwie berührt wird. Ich meine, uns berührt es vielleicht halt natürlich, weil wir da irgendwie im Kontext sind.
Oder wir schauen es kritischer an.
Das kann auch sein. Es ist auch schon ein bisschen, also man muss ja auch wissen, das war ja nicht alles live, da waren ja auch abgespielte Szenen, ne, die vorab aufgenommen worden sind. Das wurde ja nicht alles live aufgenommen. Und ey, am Ende das Playback vom Jimmy Blue, er hatte nämlich am Ende das letzte Lied bei ihm war Playback. Und da hat er dann auch schon gar nicht mal so schlecht gesungen. Muss man nämlich auch einfach mal sagen. Genau, das war dieses greise Lied. Das war eigentlich ganz gut. Oder nicht mal so schlimm. Aber wie gesagt, also letztes Jahr, bis auf die Maria, fand ich es letztes Jahr besser.
Ich habe auch, also Maria, mich nachhaltig beeindruckt irgendwie, ja, in ihrer Rolle, in ihrer Präsentation, in den Liedern, in dem, wie es transportiert und dargestellt wurde. Und ich fand es eigentlich gut, weil oft sind ja die Frauen so ein bisschen am Rand in der Bibel. Und durch das, dass Maria so präsent jetzt geblieben ist, wurde der Blick auch nochmal so auf die Frauen, die da auch dabei stehen. Weil in der Bibel finden wir darüber nicht so viel Auskunft.
Ja, wobei sie ja doch auch wieder eben separat gestellt worden ist, indem sie halt echt immer so als Lückenfüller quasi nur. Es hat gewirkt, haben sie natürlich schlau gemacht. Schon so gewirkt, als würde sie quasi immer singen, wenn die den Ort wechseln, ne? Wenn man jetzt natürlich aber weiß, dass sie nie den Ort gewechselt haben, sondern da halt Teile vorgedreht worden sind.
Ja, das habe ich auch nicht gewusst, was du wieder recherchiert hast. Und
das habe ich nicht recherchiert, das ist original geklaut aus anderen Podcasts.
Okay, und gleichzeitig hat man da aber auch gemerkt, dass der RTL-Sender von kirchlicher Seite beraten wurde.
Ja, müssen sie, ja. Also das müssen sie. Ich glaube, einfach so, ohne mit überhaupt keinem theologischen Hintergrund kann man das nicht bringen. Da würde auch die Kirche mehr rebellieren dagegen. Ah, wie fandest du aber den Erzähler?
Ich fand den unfassbar gut. Ich fand ihm seine Stimme voll interessant, dem zuzuhören. Und er hatte so eine Schwere und gleichzeitig so eine Hörspielstimme.
Ich fand den irgendwie komisch. Und man hat's auch, also ist dir aufgefallen, der hatte ja am Anfang keine Moderationskarten und hatte dann welche. Also obviously hat er ja von einem Teleprompter abgelesen, der dann vielleicht nicht mehr funktioniert hat wegen dem Regen oder so. Und da finde ich, hat das schon was mit seiner Stimmung auch gemacht, dass er jetzt Moderationskarten haben muss. Hatte ich schon so das Gefühl. Weiß nicht, also mich hat der, Thomas Gottschalk hat mich jetzt auch nicht abgeholt, aber der jetzt auch nicht. Haben wir sonst noch was, abschließende Worte vielleicht zur Passion?
Also ich finde, deutlich macht es schon die Passion, dass, es wurde deutlich, Passion ist ein Zeitgeschehen, das passiert ist und das zwar in der Gegenwart spielt, und gleichzeitig aber gerade in der Welt, die voller Krisen, Angst und irgendwie Bedrängnis ist, nochmal so, dass wir auch zweifeln mit verantwortlich sind und dieses Leben mitgestalten können und auch es ein Hoffnungslicht gibt auf eine Veränderung, auf dass wir Vergebung erfahren, dass wir ein ewiges Leben haben, dass der Tod nicht das Ende ist.
Ich fände es eine schöne Tradition, wenn sie es jährlich machen würden. Einfach damit wirklich auch für die Masse wieder ins Gedächtnis gerufen wird, für was denn eigentlich die ganzen Feiertage dann jetzt sind. Und ich finde es natürlich auch sehr passend, dass es so ein, also das war ja der Mittwoch vor Gründonnerstag, fand ich als Einstimmung passend.
Ich habe mir auch gedacht, es war schon klug von RTL, es nicht an den Feiertagen selbst so auszuspielen, weil ja da auch der stille Feiertag oder der ja auch immer eine Diskussion ist, dass man es bewusst davor gesetzt hat und so ein Stück weit, bevor das Fest stattfindet, so aufgeklärt hat.
Ja.
Mir fällt schon auf, dass immer mehr Menschen Osternester suchen, Ostern als Anlass nehmen, um mal zu mir zusammenkommen, aber nicht mehr genau wissen, warum feiern wir Ostern, was sind die Inhalte, woher kommt es eigentlich?
Ich höre öfters, wenn es in der Planung um Ostern geht, ja, egal, ist jetzt nicht so schlimm, ist ja nur Ostern. Ostern ist ja nicht so wichtig. Und dann gucke ich die immer schon grinsen, also grinse ich immer schon nur und dann sagen sie immer, oh ja, oh Gott, ja, ich weiß, also du weißt schon, was ich meine. Und dann sagen sie aber auch immer, ja, aber was, das Weihnachten wird halt größer gefeiert. Dann sage ich, ja, das ist ja auch ja kein Problem.
Also ich glaube schon, von uns aus christlicher Sicht betrachtet, ist Ostern das ein Hochfest. Und die Geburt Jesu, ja, die feiern wir anders und die hat nochmal ein anderes Setting in unserer Gesellschaft. Aber eigentlich, so für den Glauben, hat Ostern nochmal eine ganz andere Bedeutung.
Weil, wie man immer so, ne, Geburtstag hat jeder, Auferstehung passiert jetzt nicht so oft.
Das hatte ich auch mit meinen Kindern. Ich war Karfreitag in einem Gottesdienst und dann jetzt vor ein paar Tagen sagt eine meiner Töchter, ich glaube fein nicht, dass Jesus auferstanden ist. Sag ich, wie meinst du? Na, kein Mensch kann das. Wieso soll der das gekonnt haben? Und da ist ja auch dieses Zweifeln, aber auch gleichzeitig dieses Hoffen, dass in dieser Welt auch Veränderung möglich ist.
Ja.
Dass Leben auch anders gelingen kann und es andere Möglichkeiten geben wird.
Also ich habe ja Ostern auch dieses Jahr mal mit meinen Erstklässlern gemacht. Und da haben dann auch so, wie der ist dann auferstanden und wie das kann sein und wie der steht zuerst auf und dann stehen andere auf. Und vielleicht, ich sag dann halt immer zu denen, ja, das ist halt, wir stellen es uns halt vor, dass für uns dann die Auferstehung das ist, dass wir eben nach dem Tod einfach noch eine Zeit haben und nicht...
Der Tod das letzte Wort hat.
Ja.
Ein ewiges Leben.
Sondern es einfach noch ein Danach gibt. Und dann waren sie sich auch alle einig, ach ja, das ist eine schöne Vorstellung. Also da konnten sie alle mit mir mitgehen. Aber für sie ist jetzt auch allen klar, dass wir jetzt keine Jesus-Geschichten mehr machen, weil der ist jetzt tot.
Ja, und das ist ja genau das Spannende, dass Jesus eigentlich ja dann in anderer Gestalt und die Emmaus-Jünger und sich wieder zu erkennen gibt und das Gemeinschaftsstiftende, das Abendmahl, das Zusammensein, sich zu treffen, über den Glauben zu sprechen, aber auch über den Verlust, dieses gemeinsame Trauern und wieder aufbrechen. Und das, diese Botschaft in die Welt zu tragen, weiterzuerzählen.
Und da geht doch RTL gute Schritte mit der Post.
Ja, ich denke, es ist ein Versuch. Und ich denke aber, es braucht diese mutigen Versuche, um den Kontext der Bibel auch heute wieder ins Gespräch zu bringen und in der Welt irgendwie hörbar zu machen.
Aber wir sind uns einig, dass man manche Versuche auch einfach lassen könnte, ne?
Auf jeden Fall. Also die Frage ist immer, wie weit geht man überhaupt? Alles ist möglich. Die Frage ist, ob alles möglich werden muss oder ob man manchmal nicht 2-3 Mal überlegen muss, ob in dem Fall jetzt vielleicht die Person, die gerade in der Reality-Welt so ein Bruch hat, ob die richtige Besetzung ist. Oder ich denke, da muss man auch manchmal abwägen.
Ich hoffe auf jeden Fall nächstes Jahr auf ein Comeback. Wir müssen mal noch über ein anderes Comeback reden, nicht nur das von der Passion und hoffentlich der Passion nächstes Jahr. Und ich erinnere mich an einen Kommentar und da stand drunter, das ist ja einfach krasser als die Auferstehung von Jesus.
Von welchem Comeback redest du denn eigentlich?
Ja, ich verstehe es auch. Ich weiß jetzt nicht, ob du das mitbekommen hast. Stefan Raab?
Ah, na klar habe ich das mitbekommen.
Ich will es wirklich nicht vergleichen. Ne? Ich will es wirklich nicht vergleichen. Aber es war schon ein Geniestreik von ihm, das an Ostern zu setzen. Nach 10 Jahren, man hört ihn nicht, man sieht ihn nicht.
Abgetaucht.
Aus der Versenkung mit einem so grandios produzierten Video, um die Ecke zu kommen.
Ich fand's auch verrückt. Und auch das, was danach noch kam und das irgendwie ja vorher, ein paar Wochen vorher, dieses Schlag den
Besten
in RTL rauskam und man sich schon gefragt hat, hey, das Studio schaut aus wie Schlag den Star, aber irgendwie falscher Sender. Und gleichzeitig dann so ein Comeback daherkommt und jetzt irgendwie, ich weiß ja gar nicht, wird jetzt Schlag den Besten noch ausgestrahlt oder ist es jetzt abgebrochen? Oder?
Schlag den Besten ist jetzt die Staffel fertig. Ich habe jetzt eine Theorie gehört, dass Stefan Raab hat sich jetzt von Brainpool, das war wohl die Produktionsfirma, für die oder mit der er gearbeitet hat, dass er sich davon gelöst hat. Und es gibt wohl Spekulationen, dass er ein Streaming-Portal extra für Handyformat herausbringen will und dass da wahrscheinlich gut sein könnte, dass RTL der Partner dazu ist. Aber gut, das werden wir sehen. Aber ey, das konnte ich jetzt hier wirklich nicht ungesagt lassen, ne?
Und weil du Streamingportal gesagt hast, neulich bin ich darauf aufmerksam geworden, dass die katholische Kirche ein Yesflix rausgebracht hat.
No way.
Das Gute sehen. Und dort jetzt christliche Filme, Spielfilme und Kinderfilme laufen.
Ah, Ah.
Und ich habe mir gedacht, ich habe noch nicht näher reingeguckt und dachte mir, krasser Scheiß.
Kostet das was?
Nein, ich glaube nicht.
Na, besser ist. Ich glaube es kaum.
Yes, Lee.
Ich kann es ja nicht fassen.
Das Gute sehen. Also auch eine.
Ey, damit haust du mich jetzt um.
Erneuerung.
Da muss ich mir doch, also da, hey, ich bin sprachlos. Mir kommt jetzt gar nichts mehr Ordentliches auf.
Hast du es nicht mitbekommen?
Auf gar keinen Fall. Vor allem, schau mal hier, die schlecht gemachten Disney-Filme drauf.
Naja, ich meine, es kostet bestimmt viel Geld, sowas aufzusetzen.
Ja klar, du brauchst ja die ganzen Lizenzen und alles. Das ist ja absolut, was kostet das? Das muss doch was kosten. 7,99 im Monat.
So teuer wie RTL Plus.
Nee, so viel zahle ich nicht für RTL Plus. Oder weiß ich nicht.
Ich glaube 6,99.
Aber RTL Plus bietet mir ja offensichtlich mehr. Zum Beispiel Prominent getrennt. Hast du schon in Prominent getrennt reingeschaut?
Ich habe kurz reingeschaut. Aber zu manchen Sendungen finde ich einfach keinen Zugang.
Ja, irgendwie bist du nicht für Trash TV gemacht. Wir haben es echt schwierig.
Vielleicht nach mehreren Jahren mit der Johanna.
Jahren? Oh Mann, das ist ja harte Arbeit.
Harte Arbeit, aber ich warte immer noch auf den Stammbaum.
Ja, ey, ich habe dir aber Seiten geschickt, die genau das gemacht haben. Sogar RTL Plus hat selber zu Prominent getrennt eben dieses Stammbaumvideo rausgebracht. Vielleicht sollten wir es einfach mal teilen.
Vielleicht sollten wir einfach mal ein bisschen mehr Social Media Pflege betreiben.
Ja, wir werden halt nicht dafür bezahlt.
Ja, genau. Ehrenamt.
Das ist halt, machen wir halt freiwillig. Und weil es Spaß macht, aber das ist halt dann natürlich immer ein Zeitding. Aber ich musste eine Fremdscham-Geschichte auch darüber erzählen. Also ein bisschen haben wir es heute mit dem Fremdschämen. Und zwar bei Prominent getrennt ist Nico Leger, das ist der letztes Jahr seine Freundin bei Temptation Island betrogen hat mit dem heiß Duschen. Das habe ich dir schon mal erzählt?
Ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich auch an den Namen Nico Leger.
Sehr gut. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass du lügst.
Nein, absolute Wahrheit.
Auf jeden Fall hat der sich, also bei Prominent getrennt ist es seit letzter Staffel so, also wir sind ja erst in der dritten Staffel, es ziehen 8 Paare ein und in der ersten Folge ziehen die ersten 4 Paare ein und machen ein Spiel und in der zweiten Folge ziehen die anderen 4 Paare ein und machen dasselbe Spiel. Und dann kann man sich halt im Spiel safen. Und das ist halt so besser, weil sonst hast du halt als Alternative eine Stunde Einzug und das ist dann auch nicht so spannend. So ist es eine gute Mischung. Auf jeden Fall zweite Folge, Nico Leger zieht ein mit seiner Ex-Freundin Sarah und knallt sich halt am Abend übel weg. Der war so betrunken und das war ja mit das Peinlichste. Nein, ich habe peinlichere Sachen in letzter Zeit gesehen, aber das gehört auf Platz 3 auf jeden Fall. Aber der hat einen Blödsinn dahergelabert. Der hat halt angefangen, die Frauen anzubaggern, auf so eine ganz unangenehme Art. Sogar so eskaliert, dass sein Vater dann ein öffentliches Statement auf Instagram, der ist ja eben auch bekannt, abgegeben hat und sagt, das hat nichts mit mir zu tun. Das ist nicht eine Erziehung eines Thorsten Legers und einer Alexandra. Und ich schäme mich für den und nee, also das ist nicht mein Kind. Und das, also es war so unangenehm, das musst du dir wirklich bitte noch anschauen.
Aber das fällt mir auch immer häufiger auf, wenn wir uns hier unterhalten, dass im Reality-Bereich auch viel so familiär mit Erziehungsfragen zu tun hat. Also wie man sich in der Öffentlichkeit verhält, welche Werte in der Familie gelernt werden, welche Werte man nach außen trägt, wie man miteinander umgeht, Do's und Don'ts und dass dadurch, dass oft ja nicht nur der eine prominent ist, sondern oft eine ganze Familie, dass dann schnell in so ein Klatschpressenformat kommt.
Stimmt, heute haben wir es mit den Familien im Trash. Also es ist auch immer ein wenig schwierig, weil die natürlich auch untereinander, auch wenn die Familien nicht bekannt sind, aber Trash-TV-Teilnehmer, auch untereinander, ne, die letzte Eskalationsstufe ist quasi die Erziehung anzusprechen.
Ja.
Weil damit beleidigst du ja die Eltern und das ist dann absolute Eskalation. Ja. Jetzt sag mir mal, was du mir dazu sagen möchtest. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich sehe gerade, was die Corinna am Tablet aufmacht. Erzähl's mir, was möchtest du wissen?
Ich hatte in letzter Zeit öfter mal, dass es mir was angezeigt hat.
Oh Gott, überhaupt? Weißt du noch, wie ich letzte Folge absolut eskaliert bin und gesagt habe, also die Corinna hat gerade Mike Heiter gegoogelt. Und da sind wir ja wieder bei meinem absoluten Lieblings-Love-Couple und mittlerweile ja wirklich Couple. Das letzte Mal habe ich da noch davon geträumt, dass Mike und Layla zusammenkommen und kaum war die Folge aufgenommen. Es war wirklich kurz nach der Aufnahme. Ne? Ich hätte es ja fast noch reinschneiden müssen. Okay. Aber dann wäre ich da allein auf meinem Sofa eskaliert. Das wäre auch ein bisschen langweilig gewesen. Aber die beiden sind jetzt schon seit einem Monat offiziell ein Pärchen.
Ah, weil vorher war es ja noch so eine Kennenlernphase.
Genau. Und er hat ihr so richtig einen Antrag gemacht. Weißt du noch, wie ich es dir geschickt habe, wie ich eskaliert bin? Okay. Also, weil die Corinna und ich, wir reden, wir schauen wirklich, dass wir nicht viel reden, quasi in der Zeit, wo wir uns nicht sehen, damit wir mit euch hier alles besprechen können. Aber das war schon, also da habe ich mich schon arg gefreut. Und jetzt hat man die eine Zeit lang, wirklich fast 2 Wochen oder so, nicht zusammen gesehen. Ich habe mir schon glatt mal wieder Sorgen gemacht, hatte richtig Angst bekommen.
Also ihr merkt schon, die Johanna fiebert da richtig mit. Und das heißt, das, was mir manchmal fehlt, diese absolute Mitgefühl mit den Stars und Sternchen.
Du liest halt vielleicht auch lieber ein Buch. Ich halt nicht.
Ich habe einfach auch gar keine Zeit dafür.
Ja.
Ich finde echt, also bin beeindruckt, Johanna, was für ein wandelndes Lexikon du jedes Mal bist.
Ja, aber das ist, ich schaue das halt abends am Sofa einfach, ne? Statt dass ich mir einen Spielfilm oder eine Serie anmache. Ich meine, jetzt gerade habe ich halt auch einen Stress und habe dann aber jeden Tag halt, weiß nicht, Prominent getrennt dauert irgendwie 1,5 Stunden eine Folge. Ja, ob ich einen Film abends schaue oder das schaue, ist ja egal.
Aber würdest du, also ich denke mir das jetzt manchmal so familiär, also bei uns ist jetzt oft, also ich habe noch nie so oft meinen Fernseher angeschalten wie in letzter Zeit, seit meine Tochter in einem Alter ist, wo Fernsehen interessant wird.
Ja gut, das ist halt bei dir auch noch ein Zeit, muss man jetzt auch sagen, ist bei dir ein Zeitpunkt oder eine Kritik für dein Zeitmanagement ist halt, dass du Kinder hast.
Ja, und manches, also von dem Toshibi, das kann man einfach auch nicht mit Kindern anschauen.
Ja, auf gar keinen Fall.
Also,
Make Love, Fake Love.
Es geht ja alles gar nicht.
Musst du erstmal ganz viel erklären.
Aber wenn du jetzt dann so Let's Dance oder Masked Singer oder dann merkst du einfach wieder, dass manche Menschen, die aus dem Reality-TV kommen oder dann ins Reality-TV überschwappen, also die erstmal so auftauchen und dann nicht überschwappen, dass es immer eine Vermittlung gibt, dass in der Fernsehwelt wirklich, also wie jetzt bei Let's Dance, die Schwester von Sarah Connor, ich glaube Lulu,
ja.
Heißt sie aber, wenn ich mir Namen merken könnte, wäre es einfacher, aber...
Sie heißt Lulu.
Dass da wieder Verbindungen entstehen und auch jedes Familienglied ja sich nochmal so selbst behaupten will und Selbsterfolg ja haben will. Und es ist doch in unserem Leben so, weil wir es heute so oft über Familie hatten, es ist ja immer in Familiengeschichten so eine Mischung aus Erfolg, Neid.
Ich weiß auch, was du überleiten willst, aber ich muss dich vorher fragen. Schaut ihr The Mask Singer?
Ich schaue das eigentlich nicht.
Aber deine Tochter schaut.
Ja.
Da war ja jetzt, letzten Samstag wurde ja Uschi Glas revealed. Und der ihr Sohn, weil wir ja bei Familie sind und bei erfolgreichen Karrieren in der Familie und vielleicht nicht so erfolgreichen Karrieren in der Familie. Der ihr Sohn, Ben Tewak, der ist ja aktuell bei Camp the Reality Stars. Und da ist halt auch, also Corinna, das hättest du sehen müssen oder vielleicht musst du es dir noch anschauen einfach. Der bist einfach du in dieser Sala dort. Da ziehen in der ersten Folge irgendwie 10 Leute ein. Ich kenne sie alle, sie kennen sich alle untereinander und Ben Tewak steht da und sagt, also irgendwie kennen die sich alle, aber ich weiß nicht, wer diese Leute sind. Und alle so, Ben Tewak, der Sohn von Uschi Glas, alle kennen ihn, er hat keine Ahnung. Und das ist wie halt so ein Familientreffen dort, weil die sich halt von anderen Formaten, so wie ich das hier immer alles erzähle, so sieht man das da mal wirklich, wie das ist.
Aber wieso macht der Teebag das dann, wenn er bisher mit den Formaten eigentlich so tut?
Doch, hat er. Der hat Promi Big Brother gewonnen vor 100 Jahren. Der hat schon, der ist doch schon immer in der Presse. Der ist auch schon öfters mal im Fernsehen gewesen.
Also ich kenne Uschi Glas nur aus meiner Zeit, als ich in der Schule unterrichtet habe, die das Frühstück, Brotzeit, kostenloses Essen für Schüler finanziert hat als Wohltäterin.
Echt?
Und sonst kenne ich die nur so von so Schnappschüssen in der Bunten oder so.
Ja, aber die hat doch bei, die Uschi Glas hat doch bei den Winnetou-Filmen mitgespielt. Also, ja, aber guck, da haben wir nämlich, aber der ist wirklich schon, der war mehr in der Presse, weil der hatte ein Drogenproblem, der hatte ein Alkoholproblem, der war, meine ich, sogar im Gefängnis. Der sagt dann sogar, ey, sogar im Gefängnis war es angenehmer als hier. Scheiße. Es ist aber richtig lustig.
Was du alles weißt, Johanna, also ich glaube, ich merke mir einfach nicht so viele Sachen davon. Vieles rauscht an mir vorbei.
Vielleicht, ja gut, offensichtlich merke ich mir dafür andere Sachen halt nicht.
Soll jeder seine Gaben und Fähigkeiten.
Ja, das ist, vielleicht ist das meine Inselbegabung, alles im Trash-TV zu kennen. Und wie gesagt, ich hab das auch jahrelang nicht verfolgt. Oder nicht so intensiv. Weißt du,
ich bin mal gespannt, ob du demnächst mal wieder Jugendliche um dich hast und wie die so, weil du sagst ja auch, du guckst es in TikTok und in anderen, die Reels, aber es sind ja trotzdem die Reality-Stars. Also man muss ja nicht, wenn ich es richtig verstehe, die ganze Show sehen, sondern oft tauchen die ja auch in diesen Kurzformaten wieder auf in den sozialen Medien. Und Ausschnitte kann man trotzdem wahrnehmen, auch wenn ich kein Trash-TV-Gucker bin.
Ja, klar, du kannst sie auch nur über Social Media wahrnehmen, ja. Aber es ist natürlich, auf Social Media geht halt nur das raus, was sie wollen, dass rausgeht. Also du siehst nur das, was sie wollen, dass du siehst.
Im Fernsehen entscheiden die Sender über das, was ausgestrahlt wird. Und in sozialen Medien können sie mehr selbstregulativ aktiv werden und auch das nur teilen, was sie von sich teilen wollen.
Genau, und sie können natürlich auch eine Person darstellen im Social Media. Ich meine, wenn sie nur das zeigen, was sie zeigen wollen, können sie auch das sich so zeigen, wie sie wollen. Wenn du 2 Wochen, keine Ahnung, im Dschungelcamp sitzt, da kannst du ja deine Maske nicht 2 Wochen lang aufrechterhalten. Mhm. Da bröckelt's dann schon mal. Und weißt du, bei wem es jetzt ganz schön gebröckelt ist? Bei der Kim Virginia, sag ich dir. Aktuellste Folge prominent getrennt. Na, da verliert aber jemand sein Gesicht.
Es ist jetzt ausgestrahlt worden. Stimmt, du hast ja erst geglaubt, das kommt gar nicht mehr raus, ne?
Ja, das kommt doch aktuell. Hab ich dir das doch... Hallo.
Ja, jetzt kommt
auch Nico Legat.
Ja, hast du vorhin gesagt, das stimmt. Aber
du hörst mir gar nicht zu.
Die nehme ich gar nicht mehr wahr. Die ist jetzt schon lange weg.
Nein, das Ding war jetzt, dass die Kim Virginia auch jetzt nochmal auf dem Dreh war, quasi. Die hat für Beauty and the Beast gedreht. Beauty and the Nerd hat sie gedreht. Und dann war sie lange weg. Aber stimmt, man hat jetzt lange nichts mehr über sie gehört. Aber jetzt kommt ihr aktuell die prominent getrennt Ausstrahlung. Und heute in der Folge, und das kann ich jetzt so sagen, weil wenn die Folge hier jetzt veröffentlicht wird, also unsere, ist das ja schon fast eine Woche her. Das heißt, was bis dahin jetzt nicht geschaut hat, und die meisten interessiert es ja vielleicht auch einfach gar nicht.
Vielleicht aber auch schon.
Egal wie, Pech gehabt. Also, Kim Virginia hat sich übelst einen reingestellt. Also, die war ja so betrunken und ist dann auf ihren Ex-Freund losgegangen, verbal. Aber auch ist ihm in seine Zone reingetreten. Und dann ist Max Bormann gekommen, den wir kennen von Make Love, Fake Love, Are You the One, The 50. Und der ist hin und hat die Kim Virginia, die kennen sich ja von Are You The One, hat sie genommen, er hat sie wirklich angefasst, hintergezogen und sagt, komm, lass es. Und dann ist sie, fass mich nicht an, ist komplett ausgeflippt und hat Max eine gescheuert. Und der Max stand da, willst du dich gleich entschuldigen? Und sie, ich entschuldige mich doch nicht, du hast mich angefasst, ich habe 3-mal zu dir gesagt, fass mich nicht an. Der wollte in dieser Situation deeskalieren. Und er hat sie auf Seite gezogen, ne, aber nicht irgendwie brutal oder was. Er hat sie auf Seite gezogen, aber halt um zu deeskalieren, nicht um ihr weh zu tun, ihr zu schaden. Das hat er so als, ich würde sagen, als Kumpel halt gemacht. Da finde ich, ist jetzt, ich persönlich finde, da ist nichts Verwerfliches dran. Und sie hat ihm halt eine geklatscht und dann ist er aus dem Format geflogen. Und dann hat man sie angesehen, dass das schon was mit ihr macht.
Aber das zeugt ja davon, dass es auch gewisse Werte und Haltungen braucht und dass der Mensch, auch wenn er sich abfilmen lässt und damit irgendwie Geld verdient, es Grenzen gibt im Verhalten.
Ja. Also das
mutig, dass diese Szene so ausgestrahlt wird.
Nee, das ist mittlerweile normal. Das ist seit letztem Jahr Sommerhaus so. Da gab es auch Gewaltvorwürfe, aber das führt jetzt hier zu weit. Und da hat man das auch definitiv gesehen. Es gab auch schon andere Sendungen, wo man das dann nicht gesehen hat. Aber ich glaube, sie zeigen es auch mittlerweile, damit man sieht, über was geredet wird. Weil die Sache zum Beispiel letztes Jahr im Sommerhaus, das hat sich angehört, als hätte ein Mann auf eine Frau wirklich eingeprügelt. Und das war es definitiv nicht.
Also du meinst, sie veröffentlichen diese Szenen, damit die Gerüchteküche nicht was draus machen kann, was so nicht stimmt und
genau.
Dann durch die Google-Suche dann auch sehen kann, dass es in der Form letztlich überzogen ist.
Oder zumindest, dass man klar sieht, ich habe doch schon im Januar gesagt oder im Februar zu dir, Kim Virginia hat angeblich in diesem Format, ist sie handgreiflich geworden. Und jetzt haben wir es gesehen, sie ist handgreiflich geworden. Ich meine, natürlich ist es dann immer wegen der Position, wie man jetzt dazu steht. Es gibt auch 100.000 Leute wahrscheinlich, die sagen, und ich habe es auch schon Kommentare gelesen, die auch das Verhalten von Max nicht in Ordnung finden. Ich finde, er hat in der Situation deeskaliert und vielleicht sollte man das halt auch anerkennen. Und ich meine, er hat als Kumpel deeskaliert und nicht als ich bin ein Mann und fasse eine Frau an deeskaliert. Also, ne?
Ja, und letztlich zeigt es aber auch, dass immer mehr es in unserer Gesellschaft im Umgang Schwierigkeiten gibt miteinander.
Auf jeden Fall.
Unabhängig, ob wir jetzt von Religion sprechen. Also auch da, finde ich, fehlt manchmal die Toleranz und die Haltung. Und gleichzeitig merken wir aber auch, dass es Umgangsformen braucht und gewisse Werte, für die wir einstehen. Und vielleicht hat ja Reality-TV auch so eine Chance darin, durch das Abbilden vom Zwischenmenschlichen deutlich zu machen, weil ich glaube, das hatten wir jetzt auch schon öfter, dass Reality-TV, wenn man das schaut, es ja Situationen sind, die man nie so im echten Leben führen wollen würde oder die man am besten vermeidet, die ja nicht so ganz real sind, sondern es ja eine Zuspitzung von Verhalten ist und man da in was reingucken kann, es Identifikationsfiguren bietet, aber nicht immer Vorbilder.
Ja, und du kriegst halt, du hast halt eine Masse an Wertensystemen, also an Werten, die dir da gezeigt werden. Ich meine, manche Leute haben halt andere Werte als andere, finden andere, zum Beispiel wie ich jetzt sag, ne, ich finde, der Max hat da deeskaliert. Er hat sie als, hey, ich bin dein Kumpel, ich hole dich jetzt aus der Situation raus, weil ich merke, das tut auch dir jetzt nicht gut. Oder ist jetzt auch für dich nicht gut, was du da machst. Und es gibt genug Leute, die sagen, das geht nicht, dass der Mann sie anfasst.
Naja, und gleichzeitig wissen wir ja auch, dass Werte sich über ein ganzes Leben prägen.
Ja.
Dass Wertebildung vor allem durch Elternhaus, Pädagogen stattfindet, Lehrkräfte und Freunde. Und dass ja sozusagen bei manchen Reality Stars vielleicht im Leben schon einiges schiefgelaufen ist. Also wenn ich mich an die Layla-Szenen erinnere.
Layla.
Genau, Layla.
Layla ist das andere.
An die Layla-Szene erinnere, dass sie sagt, sie ist schon so vielen schlechten Menschen begegnet oder Menschen, die ihr nicht gut getan haben und es ja auch so eine Suche ist, dass man sagt, ich möchte mich ändern. Und bei Layla sieht man ja auch, dass sie sich ja bewusst im Dschungel dann auch distanziert hat oder um sich nicht in so eine Schlammschlacht zu begeben und sozusagen eine Form des Umgangs gewählt hat, dass sie sagt, ich sag meine Meinung, ich schluck nicht alles, aber ich setz auch bewusst da einen Cut, wo ein Cut hin muss und lass mich nicht für alles hernehmen, nur um Sendezeit zu generieren.
Ja, also ich denke, habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, so, ne, jeder kann als Beispiel dienen, wenn es als Schlechtes ist. Du kriegst auf jeden Fall auch im Trash-TV Werte vermittelt, ob du die dann annimmst oder nicht. Das ist ja dann eher die Frage, ne?
Es ist auf jeden Fall eine Suche nach Lebensgestaltung.
Ja.
nach Menschsein und vielleicht auch nach Menschenbild und wie sich Werte sozusagen in unserer Gesellschaft etablieren und eben halt auch nicht etablieren.
Jetzt wird es tragisch, hören Sie zu.
Also wir merken, es geht viel um Familie, um wie gestaltet man Leben. Und auch in der Bibel finden wir ja immer wieder Geschichten, die uns ein Stück weit zeigen, Bilder von Vätern, Bilder von Müttern, Bilder von Geschwistern, aber auch so gleichzeitig Geschichten mit auf den Weg geben, die uns sozusagen ein Bild von Gott mit auf den Weg geben. Und gleichzeitig auch den liebenden und vergebenden Vater. Und ihr wisst jetzt sicherlich, auf welche Geschichte ich anspiele. Denn immer bevor wir uns auf unsere Sendung, auf unsere Folge vorbereiten, überlegen wir auch, welche biblische Geschichte gerade. Und Jesus ist gestorben, auferstanden, aber erst mal so ein bisschen weg. Und da mussten wir auf jeden Fall so ein bisschen an den Vater denken. Wir wissen heute, dass Gottesbilder vielfältig sind. Und eins unter vielen eben
der gütige oder der barmherzige Vater ist.
Da haben wir mal so überlegt, es ist ja auch eine Geschichte oder ein Gleichnis besser gesagt, das uns auch so ein bisschen diese Dreieckskonstellationen, die wir im Fernsehen, im echten Leben, in Familie beobachten können, dass es da immer wieder Spannungen gibt, die aus verschiedenen Gefühlssituationen herrühren.
Und das ist auch so ein, finde ich, so vielseitig hernehmbares Gleichnis einfach, durch das du die verschiedenen Perspektiven hast.
Also vielleicht sollten wir nochmal den Bibeltext hernehmen. Das ist ja so unser Ablauf. Und nochmal genauer hinhören, was da eigentlich vor sich geht. Die Geschichte von den zwei Söhnen. Jesus erzählte mal wieder eine Geschichte. Es gab mal einen Mann, der hatte zwei Söhne. Irgendwann sagte der jüngere Sohn zum Vater, Papa, ich möchte die 50% von deinem Vermögen, die ich sowieso mal erben werde, jetzt schon ausbezahlt bekommen. Der Vater war einverstanden und zahlte ihm das Geld aus. Ein paar Tage später packte der Sohn seine Sachen zusammen und ging auf Weltreise. Er lebte in Hotels und in Spielcasinos, verzockte sein ganzes Vermögen in Clubs und auf Partys, bis er pleite war. In der Zeit gab es plötzlich eine große Wirtschaftskrise im Land. Die Lebensmittel wurden unbezahlbar und viele Menschen hatten nichts zu essen. Auch der Sohn hatte Hunger. Immerhin bekam er einen Job als Toilettenmann bei McDonald's. Der junge Mann war so hungrig, dass er am liebsten die Abfälle gegessen hätte, die die Restaurantbesucher in den Müll warfen, aber noch nicht mal das durfte er. Schließlich überlegte er hin und her. Zu Hause bei meinem Vater bekommt jeder Arbeiter ein Mittagessen. Und ich sterbe hier fast vor Hunger. Die beste Idee ist es wahrscheinlich, wieder nach Hause zu gehen. Dann sag ich zu ihm, Papa, ich habe großen Mist gebaut. Ich habe mich von dir und von Gott abgewandt. Ich habe es auch nicht mehr verdient, zu deiner Familie zu gehören. Aber bitte, gib mir irgendeinen Job in deiner Firma. Also ging er wieder zurück zu seinem Vater. Schon von Weitem sah der Vater seinen Sohn ankommen. Mit Tränen in den Augen lief er ihm sofort entgegen, umarmte und küsste ihn. Der Sohn sagte sofort, Papa, ich habe großen Mist gebaut. Ich habe mich falsch verhalten, dir und Gott gegenüber. Ich habe es echt nicht mehr verdient, dein Sohn genannt zu werden. Sein Vater hörte ihm aber gar nicht richtig zu. Er rief nur schnell ein paar Angestellte zu sich und beauftragte die, los, jetzt bring den besten Anzug her, den ich im Schrank hängen habe. Holt ein paar gute Schuhe und den Familienring. Fahrt das beste Essen auf, die Sachen, die wir extra für einen besonderen Anlass aufbewahrt haben. Es gibt einen Grund zum Feiern. Mein Sohn war schon so gut wie tot. Aber jetzt ist er wieder hier und lebt. Ich hatte ihn schon aufgegeben, aber er ist zurückgekommen. In der Zeit war der ältere Sohn noch bei der Arbeit. Als er nach Hause kam, hörte er schon von Weitem, dass da eine Party am Start war. Er fragte einen der Hausangestellten, was da los sei. Ihr Bruder ist wieder da. Ihr Vater hat eine große Party organisiert und hat das ganz besonders große, kalte Buffet kommen lassen. Das für besondere Anlässe. Aber der ältere Bruder war total angefressen und blieb sauer draußen stehen. Schließlich kam der Vater raus und fragte ihn, warum kommst du nicht rein, mein Junge? Mann, Vater, wie viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich? Ich hab immer alles getan, was du wolltest. Hab malocht wie ein Blödmann, als würde ich dafür bezahlt werden. Aber ich durfte die ganze Zeit nicht einen Grillabend mit meinen Freunden machen, weil du mir noch nicht mal ein paar Würstchen dafür zur Verfügung gestellt hast. Jetzt kommt ein anderer Sohn, der immerhin dein ganzes Geld mit Nutten und Partyleben verzockt hat. Und du fährst hier die Sachen auf, die eigentlich nur für ganz besondere Anlässe gekauft wurden? Sein Vater sah ihn an und meinte nur, mein Lieber, du bist mir immer sehr nahe gewesen. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber lass uns heute eine große Party feiern. Dein Bruder war für uns schon so gut wie tot. Aber jetzt lebt er wieder. Wir hatten ihn schon aufgegeben, aber er hat den Weg zurückgefunden.
Ja, den Weg zurückfinden.
Manchmal gar nicht so leicht.
Nee, gerade wenn man so richtig verloren gegangen ist irgendwie.
Mich erinnert es immer an die Phasen im Leben. Also wir gehen ja oft auch irgendwie Gott verloren. Also jeder hat ja mal so Zeiten in seinem Leben, wo er weiter weg ist, manchmal vielleicht sogar auch ganz weg ist. Und ich höre oft immer, ja, mir fehlt nur noch der Zeitpunkt, wann ich zum Pfarrer gehe und aus der Kirche austrete. Oder das höre ich in letzter Zeit immer häufiger. Und dann denke ich mir oft, ja, also es ist echt so ein Verlorengehen. Aber trotzdem ist ja diese Zuversicht in der Geschichte auch zu wissen, ich kann immer zurückkommen.
Ja.
Dieses offen empfangen werden.
Vor allem, das mag ich auch so an der Geschichte, dass der Sohn, der quasi verloren geht, ja auch zurückgeht und sagt, hey, dann gehe ich jetzt lieber wieder nach Hause und frag meinen Vater, ob ich für ihn arbeiten kann, bevor es mir hier so schlecht geht, weil da geht's mir immer noch besser. Und dann diese quasi der Plot-Twist, dass der Vater ihn einfach begrüßt, weil er ist halt natürlich immer noch der Sohn, auch wenn er das Geld verprasst hat. Ich mag auch diese Selbsteinsicht von ihm einfach. Was heißt Selbsteinsicht? Halt dieses gar nicht, ich gehe hin und fordere, ich bin ja dein Sohn, also nimm mich wieder an, sondern dass er wirklich sagt, nee, ich würde dafür auch was machen.
Ja, und gleichzeitig auch dieses, man kann umkehren, also was wir ja heute auch schon ein paar Mal hatten, dass unsere Sünden uns vergeben sind und dass wir uns auch immer wieder versöhnend an einen Tisch setzen können und dass wir in den verschiedenen Lebenslagen immer auch so ein Phänomen haben, dass da einer ist, der uns auch an Tiefpunkten oder wenn wir zurückkehren, annimmt. Und ich denke, das ist auch jetzt so ein guter Ausblick, weil jetzt ist ja so eine ruhige Phase im Kirchenjahr.
Ja.
Passiert ja nicht so viel gerade, sondern dass man einfach mal seine Zweifel vielleicht auch und seine Fragen in den Raum stellen kann. Und gleichzeitig da diese Botschaft kommt, Gott ist wie ein barmherziger Vater und man sich auf den Weg machen kann, für sich seinen Glaubensweg zu gestalten.
Ich nehme das Gleichnis immer gern ich habe aktuell nur Grundschule, in der 4. Klasse bei Martin Luther für die Erkenntnis, dass man nichts dafür tun muss, dass Gott einen annimmt. Ich nehme da immer gern die Perspektive des Sohnes, der zu Hause bleibt, der sagt, Entschuldigung, ich saß hier die ganze Zeit, war ich da, ich habe die ganze Zeit aufgepasst, ich habe dir die ganze Zeit geholfen, ich habe mich abgerackert, der hatte sein bestes Leben und jetzt kriegt er die Party oder was ist los?
Ja, und diese Ungerechtigkeit nehmen wir ja auch oft wahr, selbst im Leben, dass man manchmal das Gefühl hat, dass der eine oder der andere das weniger tun musste, da uns immer wieder überprüfen müssen, auf dem Boden der Tatsachen zu sagen, okay, aber es hilft auch nichts, wenn die Emotionen jetzt bei mir überkochen. Ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich's klar krieg.
Ja, mal gönnen können den anderen, ne? Gönn doch mal,
ist gar nicht so einfach im Leben, weil immer so leicht in den ganzen Formaten ausgespielt wird.
Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr tröstliche Geschichte.
Ja, und zeigt auch, dass Gott mit uns Menschen und dass wir Menschen sind, die Fehler machen dürfen, wie du auch gesagt hast, ne? Die Erkenntnis, wir machen Fehler und trotzdem sind wir geliebt, allein aus Gnade, allein aus Liebe sind wir angenommen.
Ich weiß nicht, ob du die Version kennst. Es gibt das Bilderbuch Der verlorene Otto. Da wird das Gleichnis in die Jetztzeit geholt mit einem Sohn, also mit dem Kind, der Otto. Dem Otto, seine Familie, die sind immer so laut und die schimpfen immer so viel mit ihm. Und da sagt er irgendwann, ne, also da gehe ich jetzt. Er geht und nimmt sein Taschengeld mit und sein Lieblingskuscheltier irgendwie noch und trifft sich dann auch mit Freunden und gibt denen Pommes aus. Auf einmal sind es immer weniger Freunde, weil es Abend wird. Und der Otto ist ganz alleine und die Familie sucht ihn. Und am Ende finden sie ihn natürlich auch wieder zusammen. Aber es ist auf jeden Fall schön adaptiert in die Jetztzeit.
Also könnte man sagen, dass der Einsatz dieses Bilderbuches eine Übertragung wäre und gleichzeitig es einlädt zum Theologisieren?
Ja, auf jeden Fall.
Also in diesem Sinne, es lohnt sich, sich mal wieder die Geschichte vom verlorenen Sohn. Wir haben euch natürlich nicht die Version aus dem Luther-Kontext vorgelesen, anzusehen und nochmal zu gucken. Im Lehrplan ist auf jeden Fall anschlussfähig, zu gucken, was heute noch in der Lebenswelt da andockbar ist. Und wir alle kehren ja immer wieder heim aus unterschiedlichen Bezügen. Und wir wünschen euch auch ein gutes Heimkehren, wo auch immer ihr gerade seid. Und schließen jetzt noch mit unseren Filmtipps.
Ein Filmtipp von uns ist Findet Dory. Den gibt's sogar auf der Medienzentrale. Das ist ein Disney-Pixar-Film. Dory ging mal irgendwann früher verloren von ihrer Familie. Und die hat ja Gedächtnisverlust. Und dann sucht sie den Weg nach Hause. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Und außerdem empfehlen wir euch den Zauberer von Oz, Dorothy, aber den alten, originalen, der in Schwarz-Weiß anfängt. Vielleicht auch ein bisschen viel Fantasy, aber am Ende findet Dorothy heim, weil sie merkt, es ist nirgendwo so schön wie zu Hause. Und vielleicht hat es ja auch der erste Sohn, der weggegangen ist. Nicht nur vielleicht, der hat es ja gemerkt, dass es nirgendwo so schön ist wie zu Hause.
Auf jeden Fall. Ist es nirgends so schön wie zu Hause anzukommen? Ich denke aber auch, es gibt viele Menschen, die gerade in einer anderen Spannung stehen. Ja, wer auf jeden Fall auch immer wieder verloren geht, ist Kevin. Und Kevin allein in New York wäre auch eine Möglichkeit, um sozusagen das Thema aufzunehmen.
Eine andere Empfehlung ist natürlich auch Kevin allein zu Hause. Weil ich meine, der merkt am Ende ja auch, dass er seine blöde Familie und seine nervigen Geschwister doch ganz schön vermisst. Und ich meine, vielleicht hat der Bruder, der zu Hause geblieben ist, auch sich irgendwann gedacht, so ey, eigentlich ganz cool, dass mein kleiner Bruder wieder da ist, da freue ich mich doch.
Ja, und mir ist jetzt immer öfter eingefallen, wenn ich nach Geschichten oder Videos für den Religionsunterricht gestöbert habe, in meiner Zeit ist mir die christliche Kinderbuchreihe Der Schlunz begegnet und da gibt's mehrere Bände und in der vierten Folge, weil mittlerweile wurde Schlunz ja auch verfilmt, geht es um Lukas Haut ab. Der wäre auch möglich, ihn einzusetzen. Und bei Schlunz, da geht's letztlich um eine Familie, die sozusagen bei einem Familienpicknick einen verwahrlosten, einsamen Jungen findet, der sein Gedächtnis verloren hat und der sich nur ein wenig erinnern kann und dann wird er da aufgenommen in dieser Pflegefamilie sozusagen und besucht dort auch immer wieder den Kindergottesdienst und ja, lernt die Bibel immer mehr kennen und vielleicht lohnt sich's da mal reinzulesen oder reinzuschauen. Der Schlunz.
Ja, das ist doch eine gute Idee. Das war's, glaube ich, für heute.
Ich glaub's auch. Wir wünschen euch
alles Gute.
Bis bald.
Ciao.
Kakao.